ARD.
Heute mit Tobias Ruhland und diesen Themen. Punker als Pauker. Campino, der Sänger der Toten Hosen und seine Gastprofessur an der Uni Düsseldorf. Dann bewegende letzte Akkorde. Opus, der Musikdokumentarfilm über den japanischen Ausnahmekomponisten Ryuichi Sakamoto, der vor einem Jahr gestorben ist. Wir klären, was es mit der Online-Petition Herzkasperl retten auf sich hat, und wir bekommen Einblick in das Ministerium der Lügen. So heißt ein neues Buch von Boris Bondarev, der knapp 30 Jahre für das russische Außenministerium gearbeitet hat und nun die Seiten gewechselt hat, wie man so sagt.
Bayern 2 am Nachmittag mit Tobias Ruhland.
Bertrand Burgala hier auf Bayern 2. Ma Rencontre, mein Zusammensein. Eine popkulturell höchst spannende Zusammenkunft fand gestern im Audimax der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf statt. Die erste von zwei Vorlesungen im Rahmen seiner Gastprofessur von und mit Campino, der Sänger der Toten Hosen. Inzwischen 61 Jahre alt, hatte allerdings keine Lehrbücher oder PowerPoint-Präsentationen dabei, sondern zur praktischen Veranschaulichung seines Gesagten seinen Hosenkumpel Kuddel. Kleiner Spoiler-Alarm, die Dozierten standen am Ende klatschend in den Stuhlreihen, berichtet Thomas Kalus aus Düsseldorf.
Die rund 650 Zuhörer im größten Hörsaal bedankten sich bei ihm mit Standing Ovations. Campinos Thema lautete eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik.
Lieber Campino, lieber Kuddel, die Bühne ist euch.
Kaum hatte Unirektorin Anja Steinbeck die Gäste vorgestellt, hatte das Publikum Campino ins Herz geschlossen. Der Sänger hatte zur musikalischen Unterstützung den Gitarristen der Toten Hosen mitgebracht, auch weil er sich mit der Vorlesung auf sehr ungewohntes Terrain begeben hat.
Wunderschönen guten Tag allerseits. Ich freue mich, dass mein Freund Kuddel mir zur Seite steht bei dieser nicht ganz routinierten Aufgabe, immer an meiner Seite zu sein. Es gibt mir ein gutes Gefühl.
Von Nervosität aber keine Spur. Campino gab sich bei seiner Antrittsvorlesung als Gastprofessor humorvoll, ehrlich und demütig. Humorvoll immer dann, wenn der 61-Jährige Geschichten aus der eigenen Vergangenheit preisgab. So erzählte er, dass er 1985 selbst an der Uni eingeschrieben war.
Ich war immatrikuliert hier für Englisch und Geschichte. Ich habe es aus terminlichen Gründen nicht geschafft, zu einer der Lesungen zu kommen. Aber es hat zu der Zeit auch Sinn gemacht, dass wir uns relativ wenig begegnet sind, die Uni und ich.
Campino war auch sehr ehrlich. Zum Beispiel erzählte er, dass er 3 Wochen nach dem Tod seiner Mutter das Lied nur zu Besuch geschrieben hat. Und er gab sich demütig. Er ließ nämlich keinen Zweifel daran, dass die von ihm zitierten Autoren sprachlich eben doch viel mehr drauf hätten als er selbst. Campino las aus Werken von Erich Kästner und Bert Brecht. Und natürlich gehörte auch Heinrich Heine zum Repertoire, gleichermaßen Namensgeber der Uni und der Gastprofessur. Und Campino trug auch aus seiner Sicht Abschreckendes vor. Das erste Mal untergekommen sei ihm Lyrik in der 4. Klasse.
Der Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland.
Aber was passiert, wenn man den Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland in einem Kopf gären lässt, mehrere Jahre, dann kommt dieses Ergebnis dabei raus.
Den Arm aus dem Fenster, das Radio voll an. Draußen hängt ein Fuchsschwanz dran.
Einige Male verknüpfte Campino in seiner Vorlesung Gedichte und lyrische Stücke mit seinen Liedern, erklärte, wie er zu den Texten gekommen ist. Das kam beim Publikum sehr gut an.
Ich fand, er hat da einen sehr persönlichen Einblick gegeben in den Schreibprozess und was ihn vielleicht auch zu Liedern bewegt hat. Das war manchmal sehr unmittelbar auf Texte, die er da erwähnt hat, zurückzuführen.
Überhaupt kamen die Zuhörer nach gut 2 Stunden gut gelaunt aus dem Hörsaal. Die meisten waren voll des Lobes über eine ungewöhnliche Vorlesung.
Sehr gut, kann man nicht anders sagen. Und wir haben gar nicht mit so viel Lieder gerechnet, ehrlich gesagt. Aber eben auch die Gedichte, die vorgetragen wurden. Der Bezug von Campino, wie er eben erzählt, aus seiner eigenen Lebensgeschichte. Das war sehr interessant.
Ganz objektiv war das eine, auch für mich als Germanistikstudenten, sehr anspruchsvolle Vorlesung. Also ich fand es nicht stark vereinfacht, sondern gut in die Tiefe gegangen. Und es hat mir insgesamt sehr gut gefallen.
Und die, die da waren, hatten von vornherein Glück. Denn nur jeder 30. Bewerber hatte im Losverfahren ein Ticket ergattern können.
So war das gestern bei der ersten Vorlesung von Campino und seiner Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sie hören Bayern 2 und wir blicken kurz in den Rückspiegel. Am 28. März 2023, also vor gut einem Jahr, da verstarb der legendäre Komponist Ryuichi Sakamoto an den Folgen einer Krebserkrankung. Er war Musiker, Komponist, Produzent und entwickelte sich im Laufe seiner Karriere zu einem Pionier von Elektro- und Synthesizer-Musik. Sein enormer Erfolg hielt ihn auch nicht davon ab, sich als Mitglied einer Anti-Atomkraft-Organisation zu engagieren. In den Jahren vor seinem Tod war Sakamoto nicht mehr in der Lage, live aufzutreten. Trotzdem, Ende 2022 nahm er nochmal alle seine Energie zusammen, um die Welt mit einem legendären letzten Auftritt zu verlassen. Festgehalten in Ryuichi Sakamoto Opus, ein musikalischer Dokumentarfilm. Tobias Stosiak hat ihn schon gesehen.
Ganz vorsichtig geht es hier zu, ganz behutsam und konzentriert. Nah am Körper, nah am Instrument. So nah, dass man die Adern auf dem Handrücken verfolgen kann, das Zittern der Finger, das leise Fauchten des Flügels, wenn Sakamoto das Pedal drückt. Die Zeichen stehen auf Intimität. Gestorben ist Ryuichi Sakamoto vor etwa einem Jahr an Krebs. Die Aufnahmen für diesen Film entstanden nur wenige Wochen vor seinem Tod. Für ein letztes Konzert reichte die Kraft nicht mehr. Sakamoto entschied sich deshalb, einen Film zu machen. Sein Sohn Neo Sora stand hinter der Kamera. Das Ergebnis ist eine gut 1,5-stündige Konzertdokumentation. 20 Stücke, darunter einige seiner beliebtesten Filmmusiken. Das alles ohne Worte und in Schwarz-Weiß. Titel Opus. Dieses Projekt hätte an vielem scheitern können. Dem dröhnenden Pathos zum Beispiel, das schon aus dem Titel spricht. Der Tod als letztes Versprechen von Tiefe und Bedeutung, vornehm verkitscht, in Schwarz und Weiß. Aber hier dröhnt überhaupt nichts. Hier gibt's keine starken Gesten, eher Beiläufiges, Sakamotos Brille abgelegt auf dem Flügel, wie ein Vanitas-Symbol. Der Sohn filmt, wie der Vater spielt. Okay mit dem, was eben passiert. Perfekt ist dieses Konzert nicht und genau darin liegt sein Reiz. Man merkt, dass Sakamoto an seine Kraftgrenzen geht. Akkorde klappern, manches wackelt, ein kurzes, energisches Schnaufen, wenn er sich verspielt. Der Griff ins schlohweiße Haar und weiter geht's.
Usually he's really kind of conscious of the camera.
Sein Vater sei sehr kamerabewusst, erzählt Nio Sora in diesem Interview zum Film. Er tue dann cool oder mache Witze. Das ändere sich aber, wenn er anfange zu spielen. Dann sei er völlig bei sich und schneide diese seltsamen Grimassen.
And it's just really, really fun to see that. And I was watching that in the booth and be like, yeah, this shot.
Es ist tatsächlich anrührend zu sehen, wie sich Sakamoto so voll konzentriert in seine Kompositionen hinein nickt und wippt. Da wirkt nichts kalkuliert oder darstellerisch. Da spielt ein Mann, der seiner Musik vertraut. Und das ist wahrscheinlich die größte Leistung dieses Films. Er macht, dass man nochmal anders hinhört. Auch bei Sachen, die nach Kitsch riechen. Nach edlen Oberflächen und teurem Leder. Sakamoto war schließlich auch ein Mann, der Werbung für Champagner gemacht hat. Aber vor allem hat er sich einige der weirdesten und schönsten Soundtracks der letzten 40 Jahre ausgedacht. Zum Beispiel die Oscar-prämierte Filmmusik zu Bertoluccis Der letzte Kaiser, die ein bisschen so klingt, als hätte Debussy auf einer Japanreise Jacques Brel getroffen. Streicherakkorde, die wie Federn in die Tiefe schweben, und dann ein Walzer, der trittsicher zwischen westlicher und fernöstlicher Musiktradition balanciert. Das geht auch am Klavier. Am tollsten aber ist es, wenn sich Sakamoto einem Stück aus seiner Popstar-Phase widmet. Als Keyboarder von Yellow Magic Orchestra war er Teil der neben Kraftwerk weltweit wahrscheinlich einflussreichsten Gruppe im Bereich der elektronischen Musik. Dort deutsche Roboterkälte, hier plastikbunte Ironie. Ganz so hört sich's natürlich nicht an, wenn Sakamoto am Klavier sitzt. Dann wird der Plastikpop richtig putzig, frühlingshaft. Und Sakamoto lächelt in sich hinein. Ein schöner Abschied. Und ein schöner Film.
Opus, der Konzertfilm über Ryuichi Sakamoto, der japanische Ausnahmekomponist, ist vor einem Jahr gestorben. Und wir bleiben hier auf Bayern 2 in diesem zurückgenommenen Klaviermodus, dank Cat Power und The Greatest. Tricks of my head been sleeping. The Greatest hier auf Bayern 2. Ihn als Whistleblower zu bezeichnen, das würde zu weit führen. Aber das, was wir bei Boris Bondarev lesen können, ist bedeutend. Bondarev war jahrzehntelang russischer Diplomat. In seinem Buch »Im Ministerium der Lügen« erzählt er von Moskaus Machtspielen, seinem Bruch mit dem Putin-Regime, und er philosophiert über Russlands Zukunft. Christine Hamel.
Er wolle vor sich selbst als Mensch dastehen, nicht als gesichtsloser Beamter, schreibt Boris Bondarev im Vorwort zu seinem Buch »Im Ministerium der Lügen«.
Ich wollte meine Berufsehre wahren.
Boris Bondarev war russischer Diplomat. Er gehört zu den wenigen, die ihren Dienst nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 quittiert haben.
Ein schwerer Schritt, denn man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Nur die ganze Zeit in dieser Atmosphäre der Lügen leben, nach dem Motto, wir werden siegen, diese verdammten Angelsachsen, wir kämpfen gegen die NATO und bloß nichts sagen, bloß kein skeptischer Blick, das wäre furchtbar.
Der Preis für Aufrichtigkeit und Anstand ist hoch. Boris Bondarev muss mit seiner Frau in der Schweiz unter Polizeischutz leben. Er hat seine Arbeit verloren, Freunde. Sein Vater lebt in Moskau. Die Propaganda hat die Familie auseinandergerissen.
Mein Vater unterstützt Putin. Er wollte in die Armee, er wollte kämpfen. Aber er ist 75 Jahre alt. Deshalb haben sie ihn nicht genommen.
In seinem Buch »Im Ministerium der Lügen« erzählt der 44-jährige Diplomat zunächst von seiner Familie. Seine Eltern sind privilegiert. Der Vater macht im Außenhandelsministerium Karriere. 1984 landen sie in Zürich. Ein Traum, der allerdings nicht lange währt. Der Vater schlägt eine Transaktion an der Börse vor. Das Go aus Moskau kommt nach Wochen. Der Deal findet zu unterdessen völlig anderen Marktbedingungen statt und entpuppt sich als Fehlinvestition, woraufhin der Vater abberufen wird. Der Sohn kommt 2019 als russischer Diplomat nach Stationen in Kambodscha und der Mongolei zurück in die Schweiz, zum Büro der Vereinten Nationen in Genf. Eine russische Außenpolitik gibt es zu diesem Zeitpunkt allerdings schon nicht mehr.
Tatsächlich geht es nicht direkt um Lügen, sondern um ein System alternativer Realität. In dieser Realität haben wir immer recht. Alle, die abweichender Meinung sind, liegen falsch. Alle Diplomaten müssen nach Moskau berichten, wie wir unsere Interessen voranbringen, wie wir vorne liegen bei Verhandlungen. Überall eine wunderbare Lage. Auf dieser Grundlage werden dann weitere Entscheidungen getroffen.
Russischer Selbstbekräftigungsfuror, der auch in Putins Entscheidung, die Ukraine zu überfallen, hineingespielt hat. Alle kniefällige Ergebenheit ist Boris Bondarev zufolge in der russischen Machtvertikale begründet.
Selbst wenn Lavrov nicht an das glaubt, was er sagt, was wahrscheinlich ist, denkt er, Putin wird es besser wissen. Der Präsident weiß schließlich alles. Wenn Putin verlangt, dass wir das so sagen, dann sagen wir das so. Die Leute wollen in Ruhe und in Wohlstand leben. Wenn man dafür lügen oder sich etwas ausdenken muss, dann machen sie das.
Das Kapitel über die Ausreden der russischen Beamten, ihre Tricks und Einschüchterungsrhetorik oder manipulativen Telegramme gehört zu den unterhaltsamsten des Buches. Russische Botschafter überbieten sich mit antiwestlichen Berichten, die immer krudere Intrigen ausmalen, denen sie angeblich heldenhaft standhalten. Märchen, die die eigene Karriere beflügeln sollten. An Krieg, schreibt Boris Bondarev, habe niemand gedacht. Sein Buch fügt denn auch aus bisher unbekannter Perspektive Erklärungen hinzu, wie es zu Russlands Angriffskrieg kommen konnte.
Im Ministerium der Lügen von Boris Bondarev, erschienen bei Heine, übersetzt von David Treves.
Die Kulturlandschaft Bayern entdecken. Am Mittwoch auf Bayern 2.
Und jetzt begrüße ich hier im Studio Moritz Steinbacher. Grüß dich, servus.
Hallo. Hi, Tobi.
Wir müssen reden über das Oktoberfest.
Definitiv.
Über die Eudewiesen, das historische Oktoberfest, das ja seit Jahren oder seit über 10 Jahren immer stattfindet. Und ich kenne ehrlich gesagt vor allem das historische Oktoberfest, die Eudewiesen, vor allem wegen einem Zelt, wo ich traditionell reingehe, wo auch viele Bands immer zu sehen sind während der Eudewiesen, die auch auf Bayern 2 musizieren. Die Eudewiesen, das Herzkasperlzelt. könnte sein, dass es in diesem Jahr nicht mehr passiert. Was tut sich da? Klär uns mal auf.
Also grundsätzlich gilt immer noch das bayerische Sprichwort, nix gewiss, weiß man nicht. Soll heißen, bislang ist es ein Gerücht, das existiert, das die Süddeutsche Zeitung, muss man sagen, am Karfreitag öffentlich gemacht hat, wonach das berühmte Herzkasperlzelt, würde ich jetzt fast schon sagen, vielleicht dieses Jahr, wie du es gerade gesagt hast, eben nicht mehr auf der Eudenwiesen stehen könnte. Das ist nach wie vor ein Gerücht, aber ich habe vorher mit Martin Jonas telefoniert. Martin Jonas ist der künstlerische Leiter, der also quasi das Casting und das Booking übernimmt fürs Herzkasperlzelt. Und der war schon sehr geknickt. Zum einen hat er gesagt, war es wahnsinnig stressig dieses Jahr, weil normalerweise hätte die Eudewiesen gar nicht stattgefunden, sondern das Zentrallandwirtschaftsfest. Und das wurde ja vom Bauernverband dann im Januar kurzfristig abgesagt. Und dann hat die Stadt noch irgendwie ganz schnell eine Bewerbung nachgeschoben für die Eudewiesen. Und deswegen war das schon alles so auf Kante genäht, weil das ist jetzt auch nicht gerade leicht, 14 Tage, 16 Tage zu
machen
bestücken.
Machen wir mal Eudewiesen.
Genau, mit Künstlerinnen und Künstlern zu bestücken. Und genau, also das war schon alles sehr knapp. Und dann kam eben am Karfreitag das Gerücht und da hat er gesagt, ja, da waren die Reaktionen von der Stadt so diffus, man bestätigt nichts. Teilweise war man sauer, dass irgendwie ein Gerücht die Runde gemacht hat, aber es wurde nicht dementiert auf alle Fälle, hat Martin Jonas gesagt. Und das ist für ihn so ein Zeichen, dass da schon sehr viel Wahrheitsgehalt drinsteckt.
Genau, was es aber faktisch richtig gibt, ist eine Petition Herzkasperl retten. Also da ist schon was unterwegs.
Genau, diese Petition gibt es seit gestern und ich muss wirklich fairerweise sagen, ja, ich bin ein Fan des Herzkasperlzelts. Das ist so eins meiner Lieblingszelte auf der Wiesn. Ich bin aber nicht alleine. Diese Petition wurde vor 24 Stunden, also gestern online gestellt, hat schon 2000 Unterzeichnerinnen und zeigt aber auch, okay, da ist in diesem Gerücht ist tatsächlich Musik drin im wahrsten Sinne des Wortes und zeigt auch, wie wichtig dieses Zelt für viele ist, weil einfach dieses Kulturprogramm in vielerlei Hinsicht sehr einzigartig ist. Sprich, du hast einerseits traditionsreiche Blasmusikkapellen und moderne avantgardistische Volksmusik. Beides vereint in diesem Zelt. Plus ist dieses Zelt ja anders aufgebaut. Das heißt, die Bühne ist viel, viel näher am Publikum. Davor ist ein Tanzboden und dann im Halbrund drumherum sind diese Bänke aufgestellt. Und es hat so einen wunderbaren, lockeren Wiesenflair, so Liberalitas, Bavaritas, wie man es sich im besten Sinne vorstellt. Es ist ein Kommen und Gehen. Und dieses Gefühl, diesen Flair, den lieben, denke ich schon sehr viele. Und deswegen hat diese Petition auch schon 2000 Unterzeichnerinnen.
Genau, und das könnte jetzt verschwinden, beziehungsweise ein anderer Zeltbetreiber könnte da das Rennen machen, was ja auch seinen richtigen Gang gegangen wäre, in dem Sinne, dass es ja ein bestimmtes Punktesystem gibt, wonach Zelte vergeben werden. Also das muss man schon immer auch noch berücksichtigen bei dem Ganzen.
Genau, das ist wichtig. Und auch dieses Kulturprogramm selber findet eine Berücksichtigung. Zwar nicht in diesem standardisierten Bewertungsverfahren der Stadt München, sondern da ist einfach nur drin, wo kommt der Festwirt her? Hat er es im Kreis, dass er 2000 Leute auf einmal bewirtet? Wie sieht es aus mit dem ökologischen Fußabdruck, mit dem CO2-Fußabdruck? All das sind so infrastrukturelle, sage ich mal, Bewertungsmaßstäbe. Aber das Kulturreferat macht auch noch eine Bewerbung und hat oder eine Bewertung dieses Bewerbungsverfahrens und dieses Kulturprogramms und hat diese Bewertung auch am 15.03. haben sie mir heute mitgeteilt, abgegeben. Aber auch hier äußert man sich nicht.
Also so einen kleinen Herzkasperl wegen dem Herzkasperlzelt, das nicht mehr kommt, müssen wir uns vielleicht darauf einstellen.
Am 7. Mai.
Am 7. Mai ist es dann soweit.
Gibt es die Entscheidung vom Münchner Stadtrat, dann wissen wir mehr.
Genau, genau. Gut, dass du uns aufgeklärt hast und wer unterschreiben will, kann unterschreiben. Wer nicht unterschreiben will, muss nicht unterschreiben. Wir werden das beobachten, wie die Eudewiesen sich also gestaltet in diesem Jahr. Mit oder ohne Herzkasperlzelt, sie wird auf alle Fälle kommen, oder? Die Eudewiesen auf alle
Fälle. Die Eudewiesen kommt auf alle Fälle. Ob die Frage ist, mit Herzkasperlzelt oder mit gutem oder mit schlechtem Wetter, das sind immer dann die Gretchenfragen.
Danke für den Besuch und die ganze Geschichte zum Quo Vadis, zum Herzkasperlzelt auf der Eudewiesen. Das war das Kulturleben am Mittwoch. Tobias Ruhland sagt danke fürs Zuhören, danke Moritz für den Besuch und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ciao.